herzlich willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir wollen in dieser Sendung Zuschauerfragen beantworten. Ihr habt ganz fleißig geschrieben und wir haben einiges an Fragen von euch bekommen. Die wollen wir heute durcharbeiten. Wenn ich sage, wir machen das, dann bin ich natürlich nicht allein im Studio, denn der Olaf Schröer ist wieder bei mir. Wir hatten ja damals vor langer Zeit mal die Sendung irgendwann begonnen.
Ja.
Und es sind seitdem auch viele Zuschauerfragen immer wieder angekommen. Und jetzt ist es wieder so weit, dass wir so viele zusammen haben, dass die mal beantwortet werden sollen. Da bist du genau der Richtige hier. Also es sind, ich habe eine ganze Menge von Fragen. Wir werden das heute so machen. Ich lese dir mal zwei vor. Und eine davon sagst du, wir sprechen erst über die und dann über die. Ich lese dir so nach und nach so Fragen vor. Und dann gucken wir, wie viel wir zusammenkriegen hier.
Ja.
Vielleicht sei noch gesagt, der Hinweis gleich am Anfang, wenn Fragen sind, könnt ihr stellen an fragen@daswort.tv. Wir sammeln die dann und versuchen auch gleiche Fragen dann zusammenzufassen und werden dann immer wieder so Sondersendungen haben, wo wir die Fragen dann klären. Gut, fangen wir einfach an. Also die ersten beiden Fragen lese ich dir mal vor. Du sagst dann, über welche wir zuerst sprechen wollen. Ja? Also eine Frage war, ich wurde gefragt, wer sind die Söhne Gottes aus 1. Mose 6? Und die zweite Frage ist, war 1844 falsch? War das hier 1844 falsch? Womit fangen wir an? War 1844 falsch oder wir sind die Söhne Gottes aus 1. Mose 6?
Na, ich denke, die erste Frage ist ein bisschen einfacher zu beantworten. Fangen wir mit der einfachen mal an.
Wer sind die Söhne Gottes aus 1. Mose 6? Vielleicht gucken wir da mal rein. Ja? Wir wissen, was die Zuschauer oder der Zuschauer in dem Fall meint.
Ja. Und zwar gibt es genau über diesen Punkt verschiedene Meinungen und Diskussionen. Gerade 1. Mose 6, Verse 1 bis 4. Ich lese mal hier. Mhm. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da am Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben 120 Jahre. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Ja, hier werden die Gottessöhne erwähnt. Und man kann sagen, es gibt hier generell zwei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Es gibt viele Christen, die sagen, die Gottessöhne, das waren irgendwelche himmlischen Wesen. In Hiob 1 wird das erwähnt, wie da im Himmel so ein Komitee zusammenkommt und auch Satan erscheint und dann ja, vielleicht Engel oder andere Wesen und die dann miteinander reden. Und dass einige meinen, das sind dann Engel oder so himmlische Wesen, die auf die Erde gekommen sind und haben dann Töchter der Menschen hier, also die Frauen hier eben sich zu Frauen genommen, haben die mit ihm Geschlechtsverkehr gehabt und daraus sind dann Riesen geworden. Ja. Und die andere Seite, andere Möglichkeit ist eben, dass man sagt, die Gottessöhne, das sind Menschen, die an Gott glauben und die Töchter der Menschen sind dann entsprechend welche, die auf der Linie kommen, die nichtgläubig waren und da eine Vermischung stattfand. Mhm. Also ich denke, von diesen beiden Möglichkeiten sehe ich die zweite als die wahrscheinlichere oder auch die bessere Auslegung. Denn erstens haben wir in der Bibel nirgendwo eine Beschreibung, dass Außerirdische auf die Erde gekommen sind und hier irgendwas gemacht haben. Natürlich sind Engel, die hier sind, aber die sehen wir nicht. Und wenn sie mal erscheinen, dann hat Gott sie geschickt. Ja, aber normalerweise erscheinen die. Und zweitens gibt es nirgendwo in der Bibel sonst Beschreibung, dass solche Engel mit Menschen Geschlechtsverkehr hatten.
Genau, also irgendwie Dämonen oder so.
Oder Dämonen, das wäre
komisch.
Ja, richtig, genau. Mhm. Und drittens ist es auch noch so, dass eigentlich das Wort Gottes Söhne nicht unbedingt auf himmlische Wesen beschränkt ist. Und es gibt auch deutliche Hinweise in der Bibel, dass es auch Menschen sein können.
Mhm. Genau, also denen aber annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes
genau,
zu sein.
Richtig, genau.
Johannes 1,
genau, 12. Richtig, ne? Genau. Oder wir können mal einen Text lesen, Galater 4, 4 bis 7. Ja, da haben wir einen deutlichen Hinweis. Mhm. Vielleicht kannst du mal nach der Schlachter-Übersetzung lesen, weil die an der Stelle noch ein bisschen besser ist als die Luther-Übersetzung, die ich habe.
Okay. Welchen sagst du? Galater?
Galater Kapitel 4, 4 bis 7.
Galater 4, 4 bis 7, okay. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus.
Ja, Hier ist ziemlich deutlich. Mein Luther übersetzt das ähnlich, nur anstelle von Sohn steht der Kind. Mhm. Aber gerade das Wort Sohn ist an der Stelle deutlicher, weil es hier auch um die Gottessöhne geht, im 1. Mose 6. Dass also die Gläubigen Gottes Kinder sind, Gottes Söhne sind, und damit sind Gottes Söhne auch die gläubigen Menschen.
Mhm. Ja. Gottes Söhne sind also die, die sich also in der großen Frage der Rebellion zu Gott bekennen,
genau.
Die zu Gott gehören.
Und jetzt ist interessant, wenn man wieder zurückgeht zu 1. Mose 6, wenn man mal den Zusammenhang anschaut, und wenn man solche Fragen beantworten will, sollte man immer den Zusammenhang anschauen, dann ist es ziemlich deutlich, dass es genau um diese Frage ging. Ja, nämlich in dem Kapitel davor haben wir das Geschlechtsregister. Ja? Und da haben wir in Kapitel 4, Verse 17 bis 24, haben wir Kains Nachkommen. Mhm. Da steht dann, wer, wie die alle hießen und wer denn wen gezeugt hat und wie das dann weiterging. Ja? Und in Kapitel 5, Vers 1 ist dann von Adam und Seth und wie denn das alles weiterging bis hin zu Noah. Ja? Mhm. Und wir sehen ganz deutlich, dass das zwei verschiedene Stammbäume sind, die unabhängig voneinander hier existiert haben. Und wir wissen ja auch, dass als Kain den Abel ermordet hat, dass da der Kain weggegangen ist. Und mit seiner Frau, seine Schwester war es wahrscheinlich, und hat dann da eine Dynastie gegründet, oder da, also eine Nachkommenschaft. Ja? Und die haben separat gewohnt von den Nachkommen Seths oder Adams, ne? Den Gläubigen. Und die einen waren die, die Gott gefolgt sind, und die anderen waren diejenigen, die ungläubig waren. Mhm. Einen großen Kampf zwischen Gut und Böse, ne? Die auf Gottes Seite und auf Satans Seite waren dann. Ne?
Sollen wir einmal die Sethiten, also die Gläubigen, und einmal die Kainiten, die Ungläubigen?
Richtig, genau.
Und wenn beide Stammbäume werden beschrieben, und dann macht es natürlich irgendwie Sinn, wie kommt es dann dazu, dass so ein großer Abfall entsteht in der Menschheit? Weil im Stammbaum von Kain, von Seth, der ja bis Noah läuft, da heißt es in 1. Mose 4, Vers 26, und auch Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ja. Jetzt würden wir sagen, ist ja was Gutes. Ne? Also in der Linie Seth fängt man sofort an, den Namen des Herrn anzurufen. Ja. Und warum kam dann die Sintflut? Ja. Und hier wird beschrieben, es gab diese beiden, die Kainiten und die Sethiten. Und dann in Kapitel 6 wird es dann deutlich, als die Gottessöhne erkannten, dass die Töchter der Menschen schön waren.
Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Und ich diese Kapitel 6, 1 bis 4. Eigentlich muss man noch 5 und 6 auch noch mit dazu nehmen, ist in der Übergang zur Sintflut. Warum Gott die Sintflut geschickt hat. Da haben wir nämlich jetzt in Vers 5 und 6 den Hinweis, als aber der Herr sah, dass der Menschheit Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und das bekümmerte ihn in seinem Herzen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich möchte die Menschen vertilgen und so weiter. Ja, also das war dann der Grund für die Sintflut. Das bedeutet, wir hatten vorher, die Hälfte der Menschheit war gläubig und die andere Hälfte war nicht gläubig. Aber durch diese Vermischung, die dann hier beschrieben ist, sind auch die Gläubigen abgefallen. Mhm. Das ist nämlich auch der Grund, warum in der Bibel immer wieder steht, dass gläubige Menschen keine ungläubigen Partner nehmen sollten, weil die Praxis zeigt, dass in der Mehrheit nicht die Ungläubigen gläubig werden, sondern die Gläubigen ungläubig werden. Natürlich kann es auch andersrum mal gehen, aber in der Mehrheit ist es halt so. Und so war es ja auch. Und dadurch war ein gesamter Abfall der Menschheit. Wir sehen ja auch, dass bei der Sintflut nachher nur 8 Menschen waren, die noch gläubig waren. Ja? Mhm. Und deshalb ist diese Vermischung zwischen den Gläubigen und Ungläubigen hier als ein Bindeglied zwischen diesen beiden Stammbäumen und der Sintflut, kann man hier deutlich sehen.
Mhm. Bleibt vielleicht noch die eine Frage. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es hier heißt, dass daraus Riesen entstanden sind, also oder Helden, mächtige Männer. Diese Riesen, deutet das nicht, also wäre das nicht ein Argument zu sagen, müssen doch Dämonen gewesen sein, die mit den Frauen Geschlechtsverkehr hatten und die Kinder waren dann Riesen? Also die Griechen würden sagen Halbgötter.
Ja, ja, ja. Ich denke, es ist unwahrscheinlich, weil dämonisches Erbgut. Wie soll das, ja? Natürlich, so argumentieren einige, ja, weil sie eben Riesen waren. Aber man kann es auch andersrum argumentieren, ist rein menschlich auch gut zu argumentieren. Nämlich, wenn jeder Stamm in sich erstmal sich nur vermehrt hat, dann kann durch eine gewisse Inzucht die Größe, die Erbfaktoren innerhalb dieser Gruppe jeweils immer nur gleich sein. Aber in dem Moment, wo sie sich vermischen, kann durch die Vermischung von Erbfaktoren können neue Merkmale entstehen von einer Rasse, und dadurch können auch dann Riesen entstehen, ja, durch die Vermischung von verschiedenen Völkern, Volksgruppen kann man hier sagen. Ja.
Ich vermute ja sogar, dass dass diese Riesen, wenn es hier heißt, es wird über die Riesen gesprochen, dass es alle Menschen vor der Flut waren. Also das sind die,
ja.
Das ist die Vorflutgeneration oder die Generation vor der Flut. Ja. Also die Menschen damals waren die mächtigen Riesen.
Richtig.
Die ist ja heute, also wobei es gab die nach der Sintflut noch, ne? Je nachdem, also wie du gesagt hast, wie die sich fortgepflanzt haben, gab es ja nach der Sintflut auch noch so
richtig.
Mindestens in Kanaan gab es 3 Stämme, von denen wir wissen,
richtig, die noch Riesen hatten. Genau. Und zwar ist es so, wir wissen in diesem Geschichtsregister, ja gerade in Kapitel 5, dass die Menschen viel älter wurden, ja, bis zu 1000 Jahre alt. Mhm. Die waren also sogar älter und auch größer. Ja, und durch diese Vermischung sind sie auch wieder größer geworden. Und danach hat Gott erstens das, die Lebenszeit herabgesetzt und denke ich nachher auch natürlich dann ist auch die Größe kleiner geworden dann. Ne? Mhm. Weil die Lebensumstände anders waren, das sind einfach. Ne?
Es gibt so ein schönes Bild, wo Ellen White wo sie die Auferstehenden sieht. Oder die Auferstandenen sieht und sagt, sie sah die Riesen von vor der Sintflut. Und sie sah sogar Adam. Und Adam war noch ein Stückchen größer als alle.
Adam war der Größte
von allen. Adam war sogar noch im Paradies.
Ne?
Der war noch ein Stück größer. Ja. Die Menschen danach waren auch riesig, aber die nach der Sintflut, die waren doch deutlich kleiner. Selbst Goliath war klein gegen die Leute vor der Sintflut. Ja.
Und zwar, sie sagt auch an der Stelle, dass die Menschen vor der Sintflut mehr als doppelt so groß waren wie wir heute. Das heißt, man kann davon ausgehen, das muss um die 4 Meter gewesen sein. Mhm. Denn, ne? Und das kann dann durchaus damit wieder zusammenpassen, denn, was hier steht.
Genau, ja. Also ich glaube, die Stelle erklärt sich ganz gut, also wie du auch gesagt hast, also ein bisschen aus dem Kontext. Ja. Und du hast ja auch deutlich gemacht, Söhne Gottes meint jetzt nicht Engel. Oder also
genau.
Das können Engel sein, sind auch Söhne Gottes, aber eben auch Menschen. Okay, vielleicht soweit. Dann lese ich dir die nächste Frage vor. Wir machen 2 Fragen. Du sagst, über welche wir sprechen hier. Wir haben die eine, hatten wir gerade schon angesprochen, war 1844 falsch. Und die nächste Frage wäre, 3 Engelsbotschaft, was ist das? Also wir haben wahrscheinlich in den Sendungen ganz oft darüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben in einer Sendung das auch mal erklärt. Es gab, glaube ich, mal eine Sendung 3 Engelsbotschaft. Vielleicht ein Hinweis darauf, sich die anzugucken, die Sendung. Aber wir können trotzdem kurz drüber sprechen. Also entweder wir sprechen über 1844, ob das falsch war, oder wir sprechen über 3 Engelsbotschaft, was ist das?
Ja, ich würde vorschlagen, dass wir aber die 3 Engelsbotschaft mal nehmen.
Ja. Okay.
Mhm. Also, zack. Übrigens, da gibt es auch, ich habe auch da mal eine Sendung drüber gemacht, so eine ganze Serie mal gemacht, 3 Predigten über 3 Engelsbotschaft. Das ist auch sehr, sehr spannend und wichtig. Mhm. Ja, und zwar, die finden wir in Offenbarung Kapitel 14. Ja, in Offenbarung 14, das ist im letzten Buch der Bibel. Und dort werden 3 Engel beschrieben, die eine bestimmte Botschaft verkündigen. Die fliegen über diese Erde. In Vers 6 steht, ja, da fängt es erstmal von dem ersten an und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und dann steht Vers 7, was er dann gesagt hat. Und dann in Vers 8 steht dann der zweite Engel, der dann folgt und etwas sagt. Und der dritte Engel, Vers 9, der dann auch seine Botschaft verkündigt. Interessant ist, dass diese Botschaft direkt vor der Wiederkunft Jesu hier verkündigt wird. Und zwar in 14, Vers 14 wird dann beschrieben, und ich sah und siehe, eine weiße Wolke, und der auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Das heißt, hier ist Jesu Wiederkunft beschrieben. Also ist diese Botschaft eine Botschaft, die direkt vor der Wiederkunft verkündigt wird. Mhm. Natürlich ist das jetzt symbolisch. Das heißt, die 3 Engel sind nicht wörtliche Engel, die jetzt irgendwo durch den Himmel fliegen und etwas sagen, sondern das versinnbildet, was Gottes Gemeinde verkündigen soll. Was unser Auftrag ist, zu verkündigen. Ja? Und das ist deswegen eine wichtige Botschaft, weil diese Botschaft erstens eine besondere Endzeitbotschaft ist. Eine Botschaft, die man nur auch an Endzeit verkündigen kann. Mhm. Weil das würde vor 500 Jahren keinen Sinn gemacht haben. Weil nämlich da drin steht,
vielleicht, vielleicht können wir mal die Inhalte
zusammenfassen. Das gucken wir uns jetzt gerade mal an, ne? Mhm. Was die Inhalte sind. Aber das Zweite ist, dass sie auch eine Botschaft ist, was die meisten Christen nicht wissen. Die meisten Christen haben gewisse Grundwissen über die Bibel, über Jesus Christus, der für uns gestorben ist und so viele Aspekte. Aber diese 3 Engelsbotschaft, das kennen die nicht. Ja, deswegen ist eine Botschaft, die auch an die Christen gerichtet ist. Ja, und natürlich an die ganze Menschheit. Ja. Mhm. Gut, der Inhalt. Der erste Engel hat eigentlich 4 Teile. Ja. Erstens fürchtet Gott. Zweitens gebt ihm die Ehre. Drittens die Stunde seines Gerichts ist gekommen, also Gottes Gericht hat begonnen. Und viertens, betet an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Das sind also 4 Dinge, die hier beschrieben werden. Das erste ist, fürchte Gott, ist ein Aufruf zur Bekehrung, dass Menschen sich zu Gott kehren, dass sie Gott ihr Leben übergeben. Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Man könnte jetzt über jeden Aspekt natürlich die ganze Stunde sprechen.
Das ist auch, hast du, glaube ich, auch schon gemacht.
Habe ich ja schon gemacht. Ja, genau. Richtig. Also das heißt, dass wir Gott unser Leben übergeben. Das Zweite ist, dass wir Gott die Ehre geben durch unser Leben. Das heißt, das ist die Heiligung, dass wir mit Gott leben und auch durch unser Leben zeigen, dass wir Gott gehören. Mhm. Dass wir nach unser Leben nach unserer Gottes Richtlinien aus, nach Gottes Gesetzen ausrichten und dass Gott in uns wohnt und dass wir seinen Charakter mehr und mehr dann auch widerspiegeln. Das Dritte, Gottes Gericht hat begonnen. Das bedeutet, dass das Gericht bereits begonnen hat. Es gibt also ein Gericht vor der Wiederkunft, was jetzt stattfindet, was im Himmel begonnen hat. Ja? Und die Bibel sagt auch, wann das begonnen hat. Und da sind wir gleich beim Thema Nummer 2, was wir dann gleich auch besprechen können mit 1844.
Ja? Okay, kommen wir gleich drauf zu.
Denn es steht ganz klar in Offenbarung 22, dass wenn Jesus wiederkommt, bringt er seinen Lohn mit. Und wenn er seinen Lohn mitbringt, das heißt, es muss vorher entschieden sein, wer wird gerettet, wer wird nicht gerettet. Und das muss also in einem Gericht vor der Wiederkunft entschieden werden. Und das ist das Gericht, was hier angesprochen wird, das begonnen hat. Ja. Das Vierte ist, dass wir Gott als Schöpfer anbeten. Das ist natürlich erstens in einer Zeit, wo selbst die großen Kirchen die Evolutionstheorie als eine mögliche Entstehung dieser Welt auch favorisieren, ist das natürlich eine wichtige Botschaft. Aber die Wendung, wie das beschrieben wird, hier steht, betet Gott als Schöpfer an, sondern hier steht, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen, ist genau die gleiche Beschreibung, wörtlich, wie im vierten Gebot, im Sabbatgebot. Ja. Und das Sabbatgebot ist der Sabbat ist ein Tag, wo wir an die Schöpfung gedenken. Wer den Sabbat hält, hält ihn, weil er Gott als Schöpfer anbetet. Mhm. Und von daher ist hier auch der Sabbat mit dabei, ja? Dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist. Und das sind natürlich auch wieder die Christen gefragt und gefordert, dass der Sabbat als Ruhetag die Schöpfung aufzeigt und uns daran erinnert, dass das wichtig ist, den Sabbat zu halten. Ja. Die zweite Botschaft sagt, dass Babylon gefallen ist, große Stadt. Und da muss man natürlich wissen, wer ist Babylon? Und das Babylon wird hier zum ersten Mal erwähnt in der Offenbarung, aber es wird nicht erklärt. Und die Erklärung von Babylon finden wir in der Offenbarung 17. Ja, aber das wird natürlich jetzt auch ein bisschen weit führen. Da haben wir die Hure Babylon auf dem Tier. Mhm. Das heißt, es ist ein, man kann zusammenfassend sagen, es ist ein religiöses, abgefallenes System. Mhm. Religiöse, also christliche Kirchen, die abgefallen sind. Deswegen steht ja auch, Babylon ist gefallen. Das heißt, sie waren mal Gottes Volk, waren mal Gottes Kirche, Gottes Gemeinde, aber sie sind abgefallen. Ja? Warum? Weil sie mit dem Zorn von der Hurerei alle Völker gedrängt haben. Das heißt also, sie sind abgefallen, sie haben mit dem Staat sich verbunden, sie haben mit nicht göttlichen Elementen sich verbunden und vermischt und das ist als Abfall hier.
Und auch der Wein hier, als Christus seinen Jüngern den Wein gegeben hat, da war es irgendwie der neue Bund in seinem Blut. Und hier ist es, also Christus gab seinen Jüngern eine Lehre, als er den Wein gab.
Genau.
Und hier wird auch deutlich, hier ist ihm eine falsche Lehre.
Ja, bitte, und zwar, das finden wir noch mal 17 noch deutlicher. Der Wein ist beim Abendmahl ein Hinweis auf Jesu Blut. Das heißt, wir werden erlöst durch Jesus Christus. Und hier haben wir ein religiöses System, was sagt, dass wir nicht durch Jesus erlöst werden, sondern hier ist eigentlich das Blut von der Hure selbst drin. Und mit anderen Worten, die Hure sagt, ihr werdet durch mich erlöst. Ja? Die Kirche sagt, ich schaffe euch Erlösung. Ja? Also die Kirche hat auf einmal, tut sich anmaßen, dass sie das Monopol auf Erlösung in sich hat und das geben kann, wenn sie will. Ne? Also von daher, das sind also falsche Lehren und falsche Rechtfertigung an der Stelle. Und deswegen wird auf Morgen 18, kann man übrigens auch sagen, ist die vierte Botschaft. Oder die Botschaft, die zweite Engelsbotschaft dann erweitert, die auch eine Botschaft, die direkt vor der Wiederkunft verkündigt wird. Auf Morgen 18, Verse 1 bis 5. Und das werden wir nicht alles lesen jetzt, aber da wird nämlich in Vers 4 dazu gesagt, geht hinaus aus ihr, aus Babylon. Nämlich erstmal steht in Vers 2 auch, Babylon ist gefallen. Mhm. Und Vers 4 steht dann, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Das heißt also, erstmal steht in Offenbarung 14, zweite Engelsbotschaft, dass dieses antigöttliche System, religiöse System gefallen ist. Und jetzt wird der Aufruf kommen, geht hinaus. Also die noch gläubig sind, nämlich mein Volk, die bekehrt sind, werden aufgerufen, aus den gefallenen Kirchen, religiösen Systemen herauszukommen, weil ihre Sünden bis an den Himmel reichen. Ja.
Das impliziert aber, dass bis zum Ende noch Menschen drin sind.
Ja, genau. In Babylon. Und das impliziert erstens, dass der Fall immer weitergeht und dass bis zum Ende auch noch Menschen drin sein werden, die in letzter Minute noch ausgerufen werden. Denn wer drin bleibt, steht hier, wird am Ende mit verloren gehen. Mhm. Und die dritte Engelsbotschaft warnt dann vor dem Tier, wer das Tier anbetet und sein Bild und das Mahlzeichen des Tieres. Und der wird von Gottes Gottes Wein des Zornes, also von den Plagen und von Gottes Gericht getroffen werden. Ja? Das sind also drei Dinge, die man vor den Gott warnt, vor dem Tier, vor dem Bild des Tieres und vor dem Mahlzeichen des Tieres. Ja, und da muss man natürlich auch wieder jedes erklären. Ja? Ich denke, das ist das Tier von Offenbarung 13, 1 bis 10, das ist das Papsttum, was im Mittelalter hier die Merkmale, wenn man sich die anschaut, beschrieben ist. Dass sein Bild, das ist jetzt das entsprechende Bild in der Endzeit, nämlich, dass hier Kirche und Staat sich wieder verbinden und weltweite Macht bekommen werden. Ja? Und die dann am Ende ein Mahlzeichen den Menschen aufdrücken. Aber das, denke ich, werden wir dann später
fragen. Offenbarung 13, und genau, also 13, 14, genau.
Genau, Offenbarung 13 wird das, gerade in Versen 16, 17 wird das dann beschrieben. Das können wir uns nachher nochmal ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, also, hier wird davor gewarnt. Man kann so sagen, auf der einen Seite haben wir, was Gott sagt, nämlich Gott ist der Schöpfer, der Gericht hält, der Herr ist, Jesus wiederkommen wird, dass wir uns darauf vorbereiten sollen. Auf der anderen Seite haben wir ein falsches religiöses System, was für sich Anbetung beansprucht. Und jeder hat ein Merkmal. Gottes Merkmal ist Gott der Schöpfer, und da haben wir den Sabbat mit dabei. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier das falsche System, das kirchliche System, was auch für sich beansprucht, eine Autorität zu haben durch den Sonntag. Ja? Weil sie sagen, wir haben den Sonntag eingesetzt, das ist das Merkmal unserer Autorität, dass wir jetzt hier das alles zu regeln haben und dass wir das geändert haben. Ne? Mhm. Und da wird es am Ende einen Kampf geben zwischen Gut und Böse, zwischen dem wahren göttlichen System und einem falschen religiösen System, die hier beide für sich Anbetung und Macht beanspruchen. Ja.
Mhm. Okay, das war also kurz zusammengefasst, die Drei-Engels-Botschaft, am Ende noch standhafter Ausharren der Heiligen und so, genau. So endet das dann.
Richtig. Ja, richtig, das ist noch wichtig, was du erwähnt hast, Vers 12, da haben wir die Merkmale, nämlich das ist jetzt der Gegensatz zu den Menschen, die jetzt mitmachen in dem System. Nämlich die meisten Menschen machen mit, aber die Gläubigen machen nicht mit. Und deswegen haben wir die Merkmale, drei Merkmale, hier ist Geduld der Heiligen, Vers 12, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Mhm. Das heißt, Geduld heißt Ausharren, das heißt, selbst wenn dieser Verfolgungsdruck kommt mit dem Mahlzeichen des Tieres, dass sie Gott treu bleiben. Und sie halten die Gebote Gottes. Das heißt, das ist genau der Punkt, die Gläubigen halten die Gebote und die anderen Menschen, die jetzt gezwungenermaßen das Mahlzeichen des Tieres annehmen, halten sie nicht. Also es geht hier um die Gebote Gottes.
Ist ein interessanter Punkt, ja.
Mhm. Ja? Und den Glauben an Jesus, das heißt, nur durch den Glauben, dass sie an Jesus glauben, ihm vertrauen, können sie auch die Kraft haben, dem Stand zu halten. Ja? Mhm. Aus eigener Kraft kann das kein Mensch in der Endzeit.
Okay, aber das war wirklich zusammengeschobene Botschaft.
Das war ganz, ganz...
Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wenn nicht, vielleicht der Hinweis, einfach mal auf dem Kanal zu gucken. Wir werden, also es gibt die erste, zweite und dritte sind, glaube ich, irgendwo erklärt worden. Also wirklich in einem ganzen Vortrag. Ansonsten bei Olaf Schröer gucken auf der Seite. Wo findet man das?
Eventmeineleonberg.de. Und da haben wir eine Mediathek und da haben wir auch die Drei-Engels-Botschaft mit.
Und das ist einfach mal breit
auf. Also der Titel heißt Gottes letzte Warnungsbotschaft. Ah, okay. Und das sind dann drei Themen, wo das dann ziemlich genau erklärt wird.
Okay, also wer immer das geschickt hat, wenn da noch Bedarf ist, noch mehr darüber zu erfahren, einfach mal auf der Adventgemeinde Leonberg nachschauen oder hier bei AD in der Mediathek, wird man was finden. Jetzt, du hast die Fragen hier alle vorliegen. Ja. Du wirst um keine Frage rumkommen, aber du darfst immer entscheiden, welche wir nehmen. Also wir haben jetzt, die nächsten zwei wäre, also immer noch die 1844er-Frage, genau. War 1844 falsch. Und die nächste Zuschauerfrage, die gestellt wurde, ist, Gott ist Liebe, sollten da nicht alle Menschen gerettet werden?
Ja, genau. Ich also würde sagen, weil 1844 jetzt gerade zur Dreieckensbotschaft passt, nehmen wir die Ruhe als nächstes.
Okay.
Ja. Gut. Und zwar?
Dann, vielleicht lass mich ganz kurz, also ja. Ich denke, die Frage geht dahin, also 1844 verbindet man viel mit der Adventgemeinde, eigentlich waren es ja die Milleriten, da wurde damals, wurde gesagt, wahrscheinlich kommt Christus 1843 wieder und dann später 1844, also das war ein bisschen aus der Geschichte heraus. Jetzt ist Christus ja nicht 1844 wiedergekommen und jetzt muss man sagen, war 1844 falsch? Aus dieser Bewegung, aus der Millerbewegung sind ja später zum Beispiel auch die Adventisten entstanden. Und deswegen natürlich die Frage, auch wohl an uns, war das Datum nicht falsch? Also warum verkündet man 1844 heute noch?
Ja, war doch ein Fehler, oder nicht? Richtig. Hier muss man Folgendes sagen, das, was Sie damals gesagt haben, die ganze Erweckungsbewegung, die gewesen ist, die Miller-Bewegung, war am Ende ein Fehlschlag. Weil alles, es war Enttäuschung, Jesus kam nicht wieder 1844. Sie haben sogar noch einen Tag festgesetzt, den 22. Oktober 1844. Jesus kam nicht. Und mit diesem Fehlschlag haben manche den gesamten Glauben über Bord geworfen, haben gesagt, ich glaube gar nicht mehr an Gott. Manche haben gesagt, die gesamte Rechnung und alles war falsch, unsere ganze Wiederkunftserwartung. Ja. Aber ich denke, Einige haben auch gesagt, wir müssen noch mal genau studieren. Und dann haben sie festgestellt, der Hinweis war folgender, das Problem. Es gab einen Bibeltext, der dieses Datum darauf hingewiesen hat, Daniel 8, Vers 14. Da steht, nach 2300 Abend und Morgenen wird das Heiligtum wieder gereinigt werden. Mhm. Und dann haben sie geglaubt, das Heiligtum ist diese Erde. Und wenn diese Erde gereinigt wird, wann wird die Erde gereinigt? Wenn Jesus wiederkommt. Also haben sie die Reinigung des Heiligtums mit dieser Erde, der Reinigung dieser Erde gleichgesetzt, mit der Wiederkunft Jesu. Und haben dann geglaubt, Jesus kommt 1844 wieder. Und als sie es nochmal neu studiert haben, haben sie festgestellt, die Rechnung, die wir gemacht haben, die war richtig. Da haben sie nochmal vorwärts und rückwärts gerechnet, das hat immer das Gleiche rausgekommen. Aber sie haben dann festgestellt, es gibt keinen Bibeltext, wo steht, dass diese Erde das Heiligtum ist. Gibt's nicht. Es war also eine falsche Vorstellung, die in der Christenheit damals so kursiert ist. Und dann haben sie das Heiligtum näher studiert und haben gemerkt, es gibt ein Heiligtum auf dieser Erde, das alttestamentliche System, das irdische Heiligtum, und es gibt ein himmlisches Heiligtum, wo Jesus jetzt seinen Dienst macht und für uns da ist und uns vergibt, und also unser hoher Priester. Mhm. Und als sie diese himmlische Heiligtumslehre dann entdeckt haben, dann haben sie das Ganze nochmal neu studiert, einen neuen Zusammenhang gesetzt und haben auf einmal gemerkt, wenn das himmlische Heiligtum gereinigt werden soll, ist die Frage, was bedeutet denn das? Und da haben sie dann die Parallele gesehen vom alttestamentlichen Heiligtum, nämlich, das hat zwei Funktionen gehabt. Erstens, dass der Sünder gereinigt wurde bei dem täglichen Dienst. Jeden Tag hat er sein Opfer gebracht, sein Opfertier, seine Sünden bekannt und es hat er Vergebung bekommen und ist gereinigt worden. Und dann sind die Sünden sozusagen von dem Menschen, vom Sünder übertragen worden auf das Tier und dann damit auf das Heiligtum. Und einmal im Jahr wurde das Heiligtum gereinigt, nämlich am Versöhnungstag von den Sünden der Gläubigen. Und das war ein Gerichtstag für das Volk Israel, wo dann zwei Böcke waren und einer wurde dann die Sünden des Volkes vom ganzen Jahr auf den Bock gelegt und der wurde in die Wüste geschickt und so weiter. Auf jeden Fall, das hat man übertragen dann auf das himmlische Heiligtum, dass Jesus zwei Phasen auch hat. Die erste Phase war, dass er im himmlischen Heiligtum dort für uns Dienst macht, indem er uns vergibt. Wenn wir gesündigt haben, dann können wir ja zu ihm kommen. Und zwar nicht nach Golgatha, wir gehen unseren Sünden ins himmlische Heiligtum, weil Jesus für uns da ist, dass er uns vergibt, dass er sein Blut für uns geltend macht, einsetzt und in dem Moment uns vergeben kann. Und denn die Reinigung vom himmlischen Heiligtum heißt, dass das von den Sünden gereinigt wird. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass im Himmel Bücher geschrieben werden, mhm, über die Werke der Menschen, über die Sünden der Menschen. Und wenn die da drin stehen, dann sind die Sünden im himmlischen Heiligtum drin. Und wenn die gelöscht werden sollen, dann muss vorher Gericht gehalten werden. Mhm. Also das Gericht ist halt, das heißt also, eine Reinigung des Heiligtums. Und wenn das Gericht fertig ist, am Ende alle Sünde und Sünder und Satan vernichtet wird, sind auch alle Aufzeichnungen, werden alle mit vernichtet und dann gibt es keine Sünde, auch keine geschriebene Sünde im Lebensmoment. Dann ist das gereinigt. Ja. Ja. Also ist das ein Reinigungsprozess. Ja. Und in dem Sinne ist es so, dass 1844 das Datum richtig war. Die Rechnung, die sie gemacht haben, war exakt, war gut. Aber das Ereignis war dann nicht Jesu Wiederkunft, sondern haben sie dann hinterher gemerkt, das ist der Beginn des Gerichts im Himmel. Mhm. Und genau ab da war auch dann die erste Engelsbotschaft, nämlich, fürchte Gott und gib ihm die Ehre, denn die Stunde deines Gerichts hat begonnen. Da steht nicht, Jesus ist wiedergekommen, sondern mhm, das Gericht hat begonnen.
Ja. Ja. Ich glaube, da können wir auch, also rückblickend, wenn wir in Offenbarung 11 hineingucken, dann sehen wir, glaube ich, was damals passiert ist. Also die Zahl 1844, die war nicht falsch, also das Jahr,
ja,
nur sozusagen, wie sagt man, das Ereignis war falsch. Richtig. Also es war nicht die Wiederkunft, es, genau, war ein Gericht. Und in Offenbarung
10.
10, danke, ja, genau, da findet man am Ende.
Also
geht ja um die große Enttäuschung.
Genau, hier. Und zwar da haben wir genau diese Situation beschrieben, wie der Engel zum Johannes sagt, er soll ein Buch nehmen, was vorher nicht verstanden wurde und dann auf einmal verstanden wird, was geöffnet, mhm, wird, das Buch Daniel. Und er soll das nehmen und verschlingen und es wird zuerst süß im Mund sein und bitter im Magen sein. Mhm. Und das war auch so, als die Milleriten Daniel studiert haben, waren sie zuerst begeistert, süß im Mund, von der Botschaft von Jesus kommt wieder und so weiter und bitter im Magen war dann die Enttäuschung. Ja? Mhm. Und das, also hier ist dann diese Erfahrung von 1844 ist hier beschrieben, in Offenbarung, ja, 10.
Ja. Ich finde es schön, dass wenn man den nächsten Vers, also 11,1 dazu nimmt, also das heißt ja in 10,11, also Kapitel 10, Vers 11, und er, also der Engel, sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Ja. Also er hatte die bittere Erfahrung, also das Volk Gottes, stellvertretend hier Johannes, die bittere Erfahrung, es war bitter im Magen. Und dann sagt der Engel, du musst nochmals weissagen. Und wir wissen, eine, ja, dreifache Engelsbotschaft, also es muss noch was kommen. Und dann, wie soll er denn das machen? Also denn, er war ja gerade völlig enttäuscht, die Bewegung war ja zerrüttelt. Ja. Und dann 11, Vers 1 heißt, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mach dich auf, misst den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche daran anbeten, aber den Vorhof, der außerhalb ist, misst nicht. Und man merkt so, es scheint irgendwie diese Botschaft, die ist daran gescheitert. Man dachte damals, die Erde ist das Heiligtum. Genau. Aber jetzt sagt der Engel, miss mal das Heiligtum, guck dir das mal ganz genau an, vermess es, also studiere das ganz genau. Ja, genau. Und dann merkt man, plötzlich geht das, der Blick in den Himmel. Und das war ja der Kern.
Genau. Und auch die anbeten. Ja? Und übrigens, messen ist in der Prophetie auch immer ein Hinweis auf Gericht. Hm. Denn beim Messen vergleicht man ja. Ja? Und im Gericht vergleicht man ja die Taten eines Menschen mit dem Gesetz. Mhm. Ob der gesetzeskonform war oder nicht. Und so ist eigentlich auch hier dieses Messen ein Hinweis, dass das Gericht begonnen hat und nicht Jesus gekommen ist, 1844. Mhm. Ja. Aber es gibt noch einen interessanten Hinweis, ganz kurz noch, in Daniel 7. Ja. Und zwar, ich hatte eben Daniel 8, Vers 14 zitiert, mit dem Heiligtum, was gereinigt wird. Okay. Aber dass das Gericht tatsächlich 1844 begonnen hat, ist für mich in Daniel 7 noch ein viel, viel stärkerer Hinweis. Das steht das Datum zwar nicht drin, 1844, aber da wird das Gericht beschrieben. Ja, in Daniel 7, Vers 9 und 10 steht: Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder lohnendes Feuer. Von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Und es steht hier, das Gericht wurde gehalten, die Bücher wurden aufgetan. Das heißt, hier haben wir eine Gerichtsszene, die im Himmel ist. Und die Frage ist, wo sie ist, sie einzuordnen. Und zwar in Kapitel 7, Vers 25 haben wir die Einordnung, wann diese zeitliche Einordnung ist.
Vielleicht ganz kurz, du hast gerade Vers 9 und 10 vorgelesen.
Vers 9 und 10, genau.
Also Vers 8 spricht ja von dem kleinen Horn, von dem Papst, um das große Dinge redete. Und Vers 11 sagt, ich sah fortwährend hin während des Lärms. Also es hat noch weiter geredet.
Genau,
richtig. Es muss also zur Zeit sein, dass dieses kleine Horn redet.
Genau. Also erstens, man kann ganz klar sagen, es ist während auf dieser Erde, was abläuft. Mhm. Es ist also ein Vorgang im Himmel, der während auf dieser Erde gewisse Dinge passieren, stattfindet. Das hängt mit dem kleinen Horn zusammen. Und zwar in Vers 25 finden wir die zeitliche Einordnung. Ja? Da haben wir 25 bis 27, haben wir drei Zeitperioden beschrieben. Da steht, das kleine Horn wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sie unterstehen, Festzeit und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Vers 26, danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen werden, nämlich vom kleinen Horn, und es wird ganz und gar vernichtet werden. Vers 27, aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier haben wir drei Zeitperioden. Erstens das kleine Horn, Vers 25. Zweitens das Gericht, was dann nachgehalten wird, Vers 26. Und dann 27, das Reich den Gläubigen gegeben wird, das bei der Wiederkunft. Mhm. Ja, Laodicea wird gesagt, wenn Jesus wiederkommt, dass wir dann auf Gottes Thron sitzen werden. Ja. Und das kleine Horn, das wissen wir, das war im Mittelalter, das Papsttum. Und das ging bis 1798. Diese dreieinhalb Zeiten werden ja hier erwähnt, die genau 1798 ablaufen. Und da steht hier, danach wird das Gericht gehalten. Und dann kommt das Jesu Wiederkunft. Also hier wird das Gericht zwischen 1798 und Jesu Wiederkunft einsortiert. Mhm. Und von daher, und das wird sogar beschrieben, das Gericht, Verse 9 und Vers 10, von daher ist diese Gerichtsszene und die Botschaft vom Gericht vor der Wiederkunft hier ganz, ganz klar drin. Ja? Und dass das Jahr 1844 dann der Beginn war, das ist in Daniel 8, Vers 14 dann genauer erklärt. Aber das Gericht selbst ist in Daniel 7 erklärt. Ja? Mhm. Von daher ist, denke ich, Daniel 7 und Daniel 8 gehören zusammen, um das Gericht ab 1844 zu verstehen.
Okay, danke dir. Also 1844, wir fassen mal zusammen, die Jahreszahl stimmt, das Ereignis der Wiederkunft Jesu war falsch, also, sondern es war Gerichtsbeginn. Ja. Okay, dann haben wir die Frage von eben, also entweder wir sprechen jetzt über Gott ist Liebe, sollten dann nicht alle Menschen gerettet werden, oder aber, nächste Frage ist dann, was ist der Gräuel der Verwüstung? Zwei Fragen, also Gott ist Liebe, sollten nicht alle Menschen gerettet werden? Oder? Frage, was ist der Gräuel der Verwüstung? Taucht in der Bibel ein paar Mal auf?
Ja, ich würde sagen, dass wir mal ruhig die Frage Gottes Liebe mal vorziehen, damit wir mal zwischen etwas Positives zwischen diesen ganzen Gerichtsbotschaften, ja.
Okay. Ja. Also Gottes Liebe, also das sagt die Bibel ja deutlich, nicht wahr? Johannes sagt, Gott ist Liebe.
Ja.
Und wenn Gott Liebe ist, wie kann es dann sein, dass Menschen verloren gehen? Ja. Müsste Gott denn nicht eigentlich alle Menschen retten, wenn er doch jeden Menschen liebt?
Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar sagen, Gott ist nicht nur Liebe, sondern alles, was Gott tut, ist durch Liebe motiviert.
So gerade das Gericht?
Ja. Also manche sagen, ja, Gott ist zwar Liebe, aber es gibt manche Situationen, wo dann auf einmal sein, wo er nicht mehr Liebe ist, wo er auf einmal Gericht ist oder wo er Gerechtigkeit ist. Also dass sie zwischen Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit auf einmal eine Spannung aufbauen. Aber ich glaube, dass alles, was Gott macht, mit Liebe, in Liebe motiviert ist. Auch das Gerichtshandeln Gottes, auch bei der Sintflut. Ist egal, wo und wie, was er macht. Das ist alles, was Gott macht. Das ist für uns manchmal schwierig zu verstehen, weil wir nicht den Überblick haben.
Weil die Texte auch sehr hart klingen. Richtig. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst.
Genau, richtig, genau. Mhm. Aber deswegen glaube ich, dass das alles, selbst wenn Gott Gericht hält. Ja, und vielleicht nur ein kurzer Hinweis darauf. Warum ist Gottes Gericht Liebe? Warum hält Gott Gericht? Gott hält nicht Gericht, weil er Spaß daran hat, Menschen umzubringen. Sondern Gott hält Liebe, Gott hält Gericht, weil er das Böse aus der Welt schaffen möchte. Das Gericht ist nur dafür da, das Böse aus der Welt zu schaffen. Und dass das Böse auch nie wieder aufkommt. Und deshalb, aber er kann das Böse nicht vernichten ohne Gericht. Dann wäre er selbst ungerecht. Und wenn er selbst ungerecht wäre, dann würde er sich seinen eigenen Prinzipien der Liebe widersprechen. Ja? Mhm. Also im Gericht muss ja die Wahrheit offenbar werden. Ja, und Gott kann nicht jemanden verurteilen, ohne dass das klar ist, dass der Mensch tatsächlich es verdient hat. Ja? Deswegen, das heißt, selbst wenn Gott Gericht hält, macht er das aus positiver Motivation. Ja? Und da lesen wir dann mal in Hesekiel 18,23, da haben wir einen wichtigen Text, wo das auch drin steht, dass Gott eigentlich er das nicht will, dass es nicht sein Wille ist, dass die Menschen alle verloren gehen. Ja? Hesekiel 18,23. Da heißt es, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wege und im Leben bleibt? Das heißt, wenn es nach Gott ginge, würde er am liebsten alle Menschen retten, natürlich. Aber jetzt kommen zwei, drei ganz wichtige Prinzipien. Das erste ist, Gott kann nicht die Sünde in den Himmel nehmen. Denn wenn er die Sünde in den Himmel nehmen würde, dann würden, wenn wir also ein ewiges Leben hätten, wie wir es jetzt hier haben, mit Maske und Ausgangsbeschränkungen und das sind ja nur einige Folgen der Sünde, die wir jetzt hier praktisch am eigenen Leib spüren. Oder mit all dem Leid, was wir hier haben. Mhm. Dann würde keiner sich von uns das ewige Leben wünschen, wenn das so wäre. Das heißt, ein ewiges Leben mit Sünde wäre der größte Terror. Mhm. Aber wenn Gott Menschen in den Himmel nehmen würde, mit Sünde, dann wäre es auch Terror. Nämlich, Gott kann nicht die Sünde in den Himmel nehmen, aber die Folgen der Sünde alle ausblenden. Das geht nicht, weil die Sünde automatisch Beziehungen zerstört, Leben zerstört, Gesundheit zerstört. Ja? Das ist eine natürliche Folge der Sünde. Ja? Deshalb kann Gott Sünde nicht in den Himmel nehmen. Und jetzt ist der zweite Punkt. Gott lässt jedem den Menschen die freie Entscheidung. Wenn Menschen sagen, ich will sündigen und ich liebe die Sünde und ich will mich nie von der Sünde trennen, kann Gott nicht diesen Menschen in den Himmel nehmen, aber die Sünde nicht in den Himmel nehmen. Gott lässt den Menschen diese freie Entscheidung. Und er sagt, wenn du dich für die Sünde entscheidest, gut, ist deine Entscheidung. Deswegen sagt er auch, ich möchte nicht, dass du verloren gehst, dass du stirbst. Deswegen, ich möchte, dass du dich bekehrst von deinem Wegen und lebst.
Mhm. Aber jetzt wäre das Argument, wenn Gott das möchte, wenn Gott den Menschen retten möchte, kann er ihn nicht einfach im Gericht freisprechen.
Genau, aber dann würde er die Sünde, das Problem, die Sünde klebt ja an den Menschen. Mhm. Und wenn der Mensch seine Sünde mit in den Himmel nimmt, dann wäre die Sünde wieder im Himmel.
Und wenn Gott die Sünde einfach wegwäscht von den Menschen?
Genau, das ist der Punkt. Wenn Menschen das wollten, kommen sie auch in den Himmel. Mhm. Aber wenn Menschen sagen, ich will die Sünde nicht weggewischt haben, ich will mein Bier, Sex und Fernsehen im Himmel haben, ja? Dann wenn Gott sagt, okay, ich nehme dich in den Himmel, aber ohne die Sünde, dann würden sich die Menschen überhaupt im Himmel nicht wohlfühlen, würden sagen, das will ich hier nicht.
Mhm. Weil ich hier auf der Erde eine Entscheidung getroffen habe, wozu ich gehören will. Entweder zu Gottes Reich
nicht nur die
oder zum sündigen Reich.
Aber die Entscheidung, aber weil sie einen Charakter haben, der sich im Himmel nicht wohlfühlt.
Ja. Aufgrund meiner Entscheidung.
Genau, aufgrund meiner Entscheidung, richtig. Das heißt, wenn Menschen Spötter sind und einen inneren einen Widerwillen gegen Gott und gegen Gottes Wort haben, wenn die auf einmal in der Kirche sitzen würden, die würden auslaufen. Ja? Mhm. Das heißt, das ist ihnen zuwider. Und Gott zwingt die Menschen nicht, er tut nicht ihren Neigungen auf einmal manipulieren oder vergewaltigen, sagt, jetzt auf einmal seid ihr alle fromm, auf einmal seid ihr, ja, nein, macht er nicht. Ja, er sagt, wenn du mein Angebot annimmst, dann ja, wenn nicht. Jeder hat die Möglichkeit, gerettet zu werden, aber wenn Menschen nicht wollen, und deswegen, das ist wieder Liebe Gottes. Gott lässt den Menschen die freie Entscheidung. Deswegen, das oberste Prinzip Gottes ist Liebe, und Liebe lässt immer die Freiheit.
Genau, also du kannst nur lieben, wenn du die freie Entscheidung dazu hast.
Ganz genau. Mhm. Ja. Deswegen, wenn Gott Menschen zwingen würde, dann könnten die Menschen nicht mehr lieben.
Ja.
Da hätte er Roboter und Roboter können nicht lieben.
Ja, genau.
Ja. Und deswegen, und die freie Entscheidung lässt immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und wenn Menschen Nein sagen, dann lässt er sie diesen Weg gehen. Mhm. Mit allen Konsequenzen.
Das heißt, wir müssen in trauriger Weise auch sagen, also dass Menschen verloren gehen.
Ja.
Jesus sagt ja sogar, der Weg, der ins ewige Leben führt, der schmal.
Ja.
Wenige sind es, die ihn gehen.
Und jetzt sehen wir noch, warum sind es nur wenige, die den Weg gehen? Weil es noch einen Satan gibt.
Mhm.
Und Satan schafft es, die Sünde für die Menschen so anziehend zu machen und den Hang zur Sünde, den sie so schon im Herzen haben, so zu fördern, zu stärken, dass sie für das Gute, für das Göttliche, für Gottes Angebot gar kein Interesse mehr haben.
Ja.
Das ist eigentlich schade. Ich denke, es würde viele Menschen geben, die, wenn sie das wüssten, würden sie auch den guten Weg wählen.
Mhm.
Aber Satan schafft es, sie so in ihren Gedanken zu beeinflussen, dass wenn sie davon hören, das von vornherein schon ablehnen.
Mhm. Also können wir sozusagen, um die Frage zu beantworten, wir können sagen, Gott, also sollten nicht alle Menschen gerettet werden, wir müssen sagen, Gott hat jedem Menschen das Angebot gemacht, gerettet zu werden. Also Gott möchte gerne jeden Menschen retten, aber er lässt den Menschen die Entscheidung und deswegen gehen auch einige verloren.
Genau.
Mhm. Ja. Vielleicht, okay. Ich lese mal die nächsten beiden vorher.
Ja.
Also der eine hat mir schon gehört, was ist der Gräuel der Verwüstung? Und die nächste Frage, die kam, ist, warum behaupten die Adventisten, dass das Mahlzeichen des Tieres der Sonntag ist?
Ja.
Also sprechen wir entweder über den Gräuel der Verwüstung oder wir sprechen über das Mahlzeichen des Tieres. Die Adventisten behaupten, es ist der Sonntag.
Genau. Die beiden Dinge gehören zusammen. Von der logischen Reihenfolge würde ich dann erst das Mahlzeichen des Tieres anschauen.
Okay.
Und danach kann man den Gräuel der Verwüstung nehmen, weil das damit zusammenhängt. Aber man muss erst das andere wissen, bevor man das zweite verstehen kann. Okay. Warum behaupten die Adventisten, dass das Mahlzeichen des Tieres der Sonntag ist? Es geht nicht darum, was Adventisten behaupten oder was eine Kirche lehrt. Gott wird am Ende nie fragen, wenn der Gericht hält, hast du auch alle deine Lehren deiner Kirche auch beherzigt und geglaubt? Nein.
Hm.
Die Kirche macht uns nicht selig. Und was die Adventisten glauben, spielt gar keine Rolle. Das kann man vergessen. Sondern entscheidend, was die Bibel sagt.
Mhm.
Gott wird fragen, hast du auch mein Wort gelesen? Hast du dich nach meinem Wort gerichtet? Ja? Deswegen müssen wir die Antwort aus der Bibel finden und nicht, was in adventistischen Lehrbüchern steht. Ja?
Mhm.
Natürlich, dass Adventisten so etwas glauben oder auch sagen, hat schon eine Berechtigung, weil die Bibel davon spricht. Wir müssen das gucken, warum ist das so? Und zwar, wir finden in der Offenbarung einen Gegensatz. Und zwar, das können wir uns kurz mal angucken, übrigens die Offenbarung ist voll von Gegensätzen zwischen Gott und Satan, zwischen dem guten Weg und dem falschen Weg, zwischen der Wahrheit und dem Irrtum, zwischen Erlösung und Verdammnis. Aber wir haben auch jetzt diesen Gegensatz zwischen dem Siegel Gottes, Offenbarung 7, und dem Mahlzeichen des Tieres. Ja? Beim Siegel Gottes steht, in Vers 3 tut der Erde und dem Meer und den Bäumen, sagt der Engel, keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen.
Das heißt, du bist
Offenbarung 7, Vers 3.
Ja? Offenbarung 7, Vers 3.
Offenbarung 7, Vers 3. Ja?
Mhm,
Offenbarung 7, 1 bis 3 haben wir die Versiegelung beschrieben. Bevor die Winde über die Erde blasen, werden die Gläubigen versiegelt.
Mhm, an also ihre bevor Stirn. Die Katastrophen hereinbrechen.
Genau, und die Winde sind Katastrophen, die der Endzeit, ne?
Mhm.
Und vor allen Dingen auch die Plagen danach am Ende. Ne?
Mhm.
Und bevor die kommen, werden die Gläubigen versiegelt. Und im Gegenstück haben wir dazu Offenbarung 13 und dort die Verse 16 und 17. Und es macht, dieses Bild des Tieres, dass alle, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Mahlzeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Also hier haben wir jetzt, die Gläubigen bekommen Gottes Siegel an der Stirn und die Ungläubigen, oder die verloren gehen am Ende, ein Mahlzeichen an der Stirn oder an der Hand. Und es wird sogar aufgezwungen und aufgedrückt. Wenn wir jetzt wissen wollen, was das Mahlzeichen ist, was die Fälschung ist, müssen wir erstmal gucken, was ist das Echte.
Mhm.
Und das Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes, ein Siegel hat immer drei Dinge. Den Namen, den Titel und Herrschaftsbereich. Zum Beispiel Elisabeth II., Königin von England. Elisabeth II. Ist ihr Name, Königin ist ihr Titel und England ihr Herrschaftsbereich.
Mhm.
Und wo finden wir Gottes Siegel, diese drei Dinge? Und zwar das finden wir in den 10 Geboten. Und zwar wir lesen erstmal 5. Mose Kapitel 6. Da finden wir auch genau dieses Zeichen an der Stirn oder an der Hand, von dem Gott spricht hier. Ja? 5. Mose Kapitel 6. In Kapitel 5, Vers 5, 5. Mose 5. Und dort ab Vers 5 oder 6 bis 21 haben wir eine Wiederholung der 10 Gebote. Und in Kapitel 6 haben wir die Zusammenfassung und das Siegel Gottes, nämlich: Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand oder sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Interessant ist, dass die Juden das wörtlich genommen haben und die haben die 10 Gebote in so kleinen Kästchen auf dem Handrücken oder binden sich so um die Stirn, an die Stirn, ja? Dass sie das wörtlich nehmen. Natürlich hat Gott das nicht wörtlich gemeint. Mhm. Sondern er meint hier die 10 Gebote, damit haben sie schon recht, ja? Sollen sie, Stirn und Hand heißt, Stirn heißt, sie sollen da überzeugt sein davon, das glauben, mhm. und an der Hand heißt, sie sollen es tun. Mhm. Aber hier werden die 10 Gebote als Hand und Stirn, als Merkzeichen, als Siegel beschrieben. Ja? Und wenn wir jetzt mal 2. Mose 20 lesen, da finden wir im 4. Gebot, im Sabbatgebot, genau das Siegel Gottes. 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ja, hier haben wir das 4. Gebot, den Sabbatgebot. Und da finden wir diese 3 Dinge, Gottes Namen, Gottes Titel und Gottes Herrschaftsbereich wieder. Gottes Name ist Yahweh. Das ist, wo hier Herr in Großbuchstaben steht. Da steht im Grundtext Yahweh. Das ist sein Name. Und dann deines Gottes. Gott ist sein Titel. Er ist Gott oder Schöpfer. Und sein Herrschaftsbereich ist in Vers 11, er hat Himmel, Erde und das Meer gemacht und was darin ist. Ja? Also das heißt, hier finden wir Gottes Namen, Gottes Titel, Gottes Herrschaftsbereich. Das ist die einzige Stelle, wo wir alles 3 zusammenfinden. Und das ist genau das Zentrum, der Mittelpunkt der 10 Gebote. Deswegen ist der Sabbat ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören, dass wir Gott folgen. Interessant ist auch, deswegen kann man sehen, die anderen 10 Gebote, die meisten dann 10 Gebote, halten andere Menschen auch, die gar nicht an Gott glauben. Weil das Gewissen ihnen das sagt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Mhm. Aber der Sabbat ist das einzige Gebot, was wir nicht im Gewissen haben, sondern wer den Sabbat hält, hält ihn, weil Gott es gesagt hat. Weil wir Gott folgen, weil wir Gott gehorchen. Deswegen ist der Sabbat ein Zeichen, dass wir Gott gehören. Deswegen steht auch in Hesekiel Kapitel 20, da wird es auch ganz deutlich gesagt, Hesekiel Kapitel 20 und dort Vers 12. Ich gab ihnen noch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Und Vers 20, meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das heißt, der Sabbat wird als Zeichen, als Merkzeichen, als Siegel beschrieben. Und von daher ist bei der Versiegelung, ist der Sabbat in der letzten Zeit ein Zeichen der Gläubigen, dass sie Gott treu sind, dass sie mit ihm gehen, dass sie Gottes Gebote halten. Während der Sonntag ist jetzt das Zeichen, Stirn oder eine Hand, was gegen Gottes Gebote geht, dass man Gottes Gebote übertreten muss. Deswegen der letzte große Kampf geht um die Frage von Gottes Geboten. Und Gottes Gebote, der Hintergrund ist die Frage, wer ist der Herr? Mhm. Denn wem ich gehorche, das ist mein Herr. Wenn Gott mein Herr ist, dann tue ich seinen Geboten gehorchen. Wenn die Kirche mein Herr ist, dann folge ich den kirchlichen Geboten. Mhm. Deswegen ist das Martin Sirius ist jetzt das Gegenteil vom Sabbat, nämlich die Ersetzung, der falsche Sabbat, das ist der Sonntag. Ja.
Hier wäre die Frage, warum könnten wir nicht sagen, dass zum Beispiel eine kommende Impfung zum Beispiel das Mahlzeichen des Tieres ist oder ein eingepflanzter Chip, was manchmal behauptet wird. Also ja. Warum ist es so, also es wirkt ja doch sehr geistig, also zu sagen, es ist der Ruhetag.
Genau. Erstens ist es so, dass Offenbarung 13, was wir eben gelesen haben, symbolisch ist. Und dann können wir das nicht wörtlich auf die Hand nehmen, ja? Werden die Stirn. Und zweitens ist es so, es geht nicht darum, irgendetwas nicht zu tun. Oder auch die Zahl 666. Ja? Wenn ich die auf dem Autonummernschild hätte, dann bin ich deswegen kein schlimmer Mensch. Ja? Oder wenn es in meinem Pass irgendwo drin stehen würde oder, ja, oder wenn meine Telefonnummer diese Zahl mit drin hätte. Ne? Also das, die Zahl an sich ist nicht böse. Oder auch das Mal, oder auch das irgendein etwas rein nur äußerlich zu machen, ist nichts Schlimmes, Böses. Es geht hier um eine moralische Frage, die im Hintergrund steht. Nämlich die Frage, wem folge ich, wem diene ich? Und wenn ich Gott diene, dann bin ich ihm gehorsam, seinen Geboten. Wenn ich Gott nicht diene, dann halte ich seine Gebote nicht. Und deswegen ist und diese antigöttliche Macht am Ende, dieses Bild des Tieres, das wird am Ende die Menschen zwingen, Gottes Gebote zu übertreten. Und dann ist die Frage, bleibe ich bei Gottes Geboten? Die Gläubigen werden dabei bleiben, sie halten die Gebote, auch wenn sie nicht kaufen, verkaufen können. Und die Gläubigen, die Ungläubigen, die folgen ihnen dann. Deswegen ist der Chip, es kann durchaus sein, dass am Chip am Ende benutzt wird für so etwas, aber das ist nur ein Mittel, um das zu erreichen. Es geht eigentlich um die Frage, wem gehorche ich, wem folge ich, wer ist mein Herr, wem bete ich an? Die Grundlage der Offenbarung ist die Anbetung.
Und es muss etwas sein, zu dem man nicht gegen seinen Willen gezwungen werden kann. Ne? Also ich meine, man könnte mich zwingen, also meinen Körper einen Chip verabreichen. Richtig. Ich kann mich dagegen nicht wehren, wenn man mich zwingt.
Genau.
Man kann mich aber nicht zwingen, geistig, den falschen Ruhetag anzunehmen.
Ja, richtig.
Man kann mich irgendwie ins Gefängnis stecken, ja, die sechs Tage die Woche. Aber
ja, genau. Ich sage es so, mit der Impfung, die Prinzipien sind die gleichen, die am Ende in Offenbarung 13 auch sichtbar sind. Es kann auch sein, dass man sagt, wenn ich geimpft ist, darf man mir kaufen und verkaufen. Ja? Also von daher, die Prinzipien, denke ich, werden hier schon angewendet. Aber es ist nicht das Malzeichen des Tieres. Ja. Mhm. Die Impfung hat nichts damit zu tun, Gott die Ehre zu geben oder nicht. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, werden die Impfung verweigern. Also von daher hat das nichts mit Gott zu tun, sondern es ist eine ganz andere Ebene. Aber es sind sicherlich Dinge, die schon Strukturen vorbereiten, um das wahre Malzeichen des Tieres nicht kaufen, verkaufen zu können, am Ende schon vorzubereiten und das in die Wege zu bringen.
Mhm. Ja. Und vielleicht sei noch gesagt, es ging ja damals bei dem Kampf im Himmel, das war ja ein geistlicher Krieg, es ging darum, dass der Teufel angebetet werden wollte. Ja. Und diese Anbetung, wir lesen ja in den 10 Geboten, wir sollen nichts anbeten, wir sollen uns da kein Bildnis machen, sondern den Schöpfer sollen wir anbeten. Nun ist der Teufel kein Schöpfer. Der Schöpfer hat ja gesagt, wir sollen des Sabbattages gedenken, weil er der Schöpfer ist.
Ja.
Und der Teufel wird natürlich, genau, wenn er diesen Krieg weiterführt, den er im Himmel begonnen hat und den auf der Erde weiterführt, was wir ja sehen, dann wird er wahrscheinlich genau dieses Prinzip angreifen. Also bete nicht den Schöpfer an, sondern folge mir nach.
Ja, richtig, genau. Ja, es hat sehr, sehr viele Ebenen. Also eine weitere Ebene ist auch noch, die 10 Gebote sind ein Ausdruck des Wesens Gottes, des Charakters Gottes. Und Satan hat ja am Anfang Gott angegriffen, seine Liebe in Frage gestellt, seinen Charakter in Frage gestellt und damit auch Gottes Gesetz in Frage gestellt, weil Gottes Gesetz ist ein Ausdruck seines Wesens. Und deswegen, das macht er hier auf dieser Erde auch immer noch. Die 10 Gebote zeigen mir, was Liebe ist, wie ich Gott lieben kann, wie ich den Nächsten lieben kann. Deswegen haben auch die Gläubigen Gottes Namen auf ihrer Stirn stehen, weil Gottes Name ist sein Charakter. Und auf seiner Stirn heißt, auf unserer Stirn heißt, dass wir Gottes Charakter ausleben. Ja, und das heißt, wir haben Liebe. Die 10 Gebote, damit leben wir aus. Ja, wer die 10 Gebote vollkommen hält, der hat einen vollkommenen Charakter. Ja. Weil das ist, eigentlich geht es um die Frage der Beziehung zu Gott, einen liebevollen, geduldigen, freundlichen Charakter zu haben. Ja? Und auf der anderen Seite, Satan, der dagegen kämpft, hat ein System, ein Antisystem entwickelt, was nicht Gottes Gebote als Grundlage hat, sondern was menschliche Gebote hat, ja? Und das am Ende in die Irre führt.
Mhm. Okay, vielleicht so weit. Jetzt muss ich gucken, wir haben eigentlich theoretisch haben wir nur 5 Minuten. Die nächsten beiden Fragen wären, also die eine, die wir schon hatten, was ist der Groll der Verwüstung?
Ja.
Und die nächste Frage wäre, wurde die Wassertaufe nicht durch die Geistestaufe ersetzt?
Ja.
Also wir haben jetzt 5 Minuten, um über eine von den beiden zu sprechen, entschuldige. Gut. Machen wir Groll der Verwüstung
oder Groll der machen Verwüstung wir Wassertaufe? Machen wir denn, weil Groll der Verwüstung passt zum Malzeichen des Tieres.
Okay.
Ja.
Ich hätte gedacht, da brauchen wir bestimmt lange für, aber gerne.
Nee, doch, das...
Das ist der Groll der Verwüstung.
Genau. Okay. Gut, Groll der Verwüstung. Und zwar, das finden wir dreimal im Buch Daniel. Und zwar einmal in Daniel 9, Vers 27, wo beschrieben wird, dass am Ende ein Gräuel der Wüstung kommen wird. Dann haben wir es in Daniel 11 und wir haben es in Daniel 12. Ja. Aber interessanterweise, und da möchte ich jetzt gerne mal darauf eingehen, haben wir es in Matthäus 24, hat Jesus davon gesprochen. Und das ist ein bisschen einfacher für uns zu verstehen.
Von dem Gräuel der Verwüstung.
Matthäus 24, vom Gräuel der Verwüstung. Ja. Mhm. Und zwar in Vers 15 bis Vers 20 sagt Jesus, wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, Wer das liest, der merke auf. Als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus dem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Ja, und zwar Jesus hat jetzt hier an dieser Endzeitrede, wo es ja um diese Zerstörung Jerusalems geht und auch um Jesu Wiederkunft geht, es geht um zwei Dinge, ja, jetzt dieses Gräuelbild der Verwüstung auf einmal ins Spiel gebracht. Und das haben wir auch deswegen eine doppelte Auslegung, eine doppelte Erfüllung. Einmal auf die Zerstörung Jerusalems bezogen und einmal auf die Endzeit bezogen. Auf die Zerstörung Jerusalems ist es ganz einfach, nämlich da haben wir in Lukas 21 die Erklärung dafür. Lukas 21 ist das Parallelkapitel, wo auch diese Endzeitrede Jesu wieder beschrieben ist, aber da heißt nicht das Gräuelbild der Verwüstung, sondern da steht ganz eindeutig in Vers 20 und 21, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nachher beigekommen ist. Als dann, wer in Judäa ist, der fliehe ins Gebirge, und wer in der Stadt ist, der gehe hinaus, und wer auf dem Lande ist, komme nicht herein, und so weiter. Das heißt, hier ist ganz klar, das Gräuelbild der Verwüstung hat Jesus dann erklärt, das ist, dass Jerusalem von einem Heer belagert war. Mhm. Und so war es auch, die Römer haben Jerusalem belagert, sind dann wieder abgezogen. Das war für die Christen das Kennzeichen, sie sollen fliehen, die sind dann aus der Stadt rausgeflohen. Die Römer kamen zurück, haben die Stadt wieder umzingelt, nachher erobert und kein Christ ist umgekommen, weil die alle aus der Stadt geflohen waren. Mhm. Und das ist jetzt eine Typologie für die Endzeit.
Also können wir deutlich festhalten, Gräuel der Verwüstung ist die Belagerung von Jerusalem.
Belagerung Jerusalems durch die Römer, mhm. Ganz klar.
70 nach Christus.
70 nach Christus, mhm. Ganz genau. Ja, das ist ganz deutlich, also das aus dem Zusammenhang, wenn man das zusammenstellt. Aber jetzt ist das eine Typologie für die Endzeit. Auch für die Zeit der Wiederkunft Jesu gilt das. Auch da haben wir das Gleiche, dass hier eine Verfolgung stattfindet, eine Verwüstung. Verwüstung heißt, dass unter Gottes Volk Verwüstung herbeigeführt wird. Und dass dann das ein Fluchtzeichen ist. Und das finden wir in Offenbarung Kapitel 13. Hier haben wir auch ein Bild, was errichtet wird. Und was, was auch gegen Gott ist, ein Gräuelbild, was aufgerichtet wird und was auch Verwüstung anrichtet. Nämlich Offenbarung 13, ab Vers 14, im zweiten Teil. Da steht hier, und das zweite Tier sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde die Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen, ein Malzeichen machen an ihre rechte Hand oder in ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er das nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Ja, das heißt, hier wird jetzt beschrieben, dass ein Bild aufgerichtet wird, was auch Verwüstung anrichtet. Das Bild des Tieres hier hat drei Merkmale, das ist noch zukünftig. Es hat drei Merkmale. Erstens, es ist religiös, es wird angebetet. Zweitens, es ist politisch, es kann Gesetze erlassen. Und drittens, es ist weltweit. Mhm. Es ist also eine Art religiös-politische Weltordnung, Weltsystem oder Weltregierung. Ja? Und die wird dann irgendwann den Menschen das Malzeichen des Tieres aufzwingen. Und wer nicht mitmacht, kann nicht kaufen, verkaufen. Und wer es nicht anbetet, muss am Ende so getötet werden. Das heißt, in dem Moment, wo dieses Bild des Tieres, diese kommende religiös-politische Einheitswelt, das Malzeichen des Tieres, haben wir eben gerade vorher gesagt, in der vorigen Frage, der Sonntag. Wenn der Sonntag allen Menschen aufgezwungen wird, übrigens jetzt hat noch kein Mensch das Malzeichen des Tieres. Erst wenn das als Gesetz kommt, müssen die Menschen sich entscheiden. Wenn mich einmal das Malzeichen des Tieres hat, kann es nicht mehr loswerden.
Wenn ein Sonntagsgesetz kommt.
Genau, wenn ein Sonntagsgesetz kommt, erst dann haben die Menschen, die sich für den Sonntag entscheiden, das Malzeichen des Tieres. Ja. Aber in dem Moment werden die sich nicht beugen, die also den Sabbat weiterhalten, die werden dann versiegelt, aber sie werden dann verfolgt. Und dann richtet dieses Bild Verwüstung an. Das heißt also, das Gräuelbild Verwüstung ist für die Endzeit ganz deutlich dieses religiös-politische Weltsystem, was dann das Sonntaggesetz für alle Menschen auf der ganzen Welt zwingend herbeiführt und aufzwingt. Und das ist dann das Gräuelbild der Verwüstung. Ja. Und das ist dann für uns das Zeichen der Flucht. Erstens rein physisch, dass wir aus den Städten raus sollen, weil in den Städten dann die Vernichtung und die Verwüstung kommt. Aber zweitens auch, dass wir aus Babylon rausgehen. Nämlich auf Morgen 18 haben wir vorher gehabt, auf Morgen 18, 1 bis 5, dass wir dann aus Babylon rausgehen. Nämlich wer dann, dem Moment, in Babylon drin bleibt, in einem gefallenen religiösen System drin bleibt, der wird mit Babylon untergehen. Und deswegen ruft Gott dann seine Kinder, die gläubig sind, die bekehrt sind, die ihm folgen, auf, dann herauszugehen, um auch gerettet zu werden.
Interessant, also doppelte Anwendung sehen wir hier.
Doppelte Anwendung.
Gräuelbild, also es hat sowohl einen typologischen Charakter, als auch, eben, es wird exakt beschrieben, es ist auch die Umzingelung und Belagerung von Jerusalem.
Und da glaube ich übrigens jetzt noch mal ein letzter Schlusssatz. In Buch Daniel haben wir dreimal das Gräuelbild der Wüstung beschrieben. Mhm. Einmal in Daniel 9, und da ist es, denke ich, eindeutig auf die Zerstörung Jerusalems, natürlich die Römer. Wir haben es in Daniel 11, da ist, denke ich, nochmal eine weitere Anwendung aufs Mittelalter, das Papsttum. Und auf Daniel 12 haben wir es. Und Daniel 12, denke ich, das ist für mich ein Hinweis auf die Anwendung in der Endzeit.
Mhm. Okay. Das Gräuelbild der Verwüstung ist aber sozusagen immer das Gleiche.
Also es ist irgendwie das gleiche Prinzip. Das gleiche Prinzip. Es geht darum, dass eine Macht, eine antigöttliche Macht, gegen Gottes Volk vorgeht und Gottes Volk verfolgt und Gottes Volk fliehen soll.
Und auch irgendwie sein Tempel übernimmt oder im Mittelalter die Christenheit übernimmt.
Ganz genau. Und sich an Gottes Stelle setzt und für sich die Macht beansprucht, sich an Gottes Stelle setzt.
Ja. Gräuelbild der Verwüstung.
Genau.
Okay. Hoffentlich passt das soweit. Jetzt, also wir haben zwar noch viele Fragen, aber das macht nichts. Also wir werden dich einfach nochmal zwingen, hier bei uns nochmal eine Sendung zu machen. Wir machen dann einfach weiter.
Ich komme gerne nochmal wieder,
ja. Vielleicht haben wir es für die Zuschauer gesagt, also wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen@daswort.tv. Vielleicht, die Techniker können das bestimmt mal irgendwo hier einblenden. fragen@daswort.tv. Die nehmen wir gerne mit auf. Und bringen die auch in so eine Sendung rein, auch gerne mit Olaf. Irgendwie, die Fragen machen wir eigentlich immer zusammen. Ne?
Ja.
Also ich finde das ganz nett, dass wir das machen. Aber es ist schön, dann sieht man so ein bisschen, wo sind noch Fragen, was wurde noch nicht behandelt,
genau.
Worüber können wir noch sprechen. Also Einladung dazu, uns ein paar Fragen zu stellen. Dann sei dir gedankt, Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein.
Ja.
Danke dafür. Und natürlich auch Dank an euch, dass ihr wieder dabei wart. Und Gottes Segen euch.
Gottes Segen.